Hier werdet ihr fragen, warum denn? Wie ist solches möglich? Auf diese Frage gibt der Berg schon für sich die Antwort, nach der er eine Unterlage oder gewisse Art der Sitz der Friedensgeister ist, welche sich alsbald dort ins wohltätige Mittel legen, wo irgendeine Uneinigkeit vorwaltet. Sie bearbeiten dann im Augenblick, wenn der Mensch nur den ersten Fuß auf den Berg setzt, schon die Gemüter durch eine stets zunehmende Spannung nach oben und erregen dadurch das Gefühl der Liebe immer mächtiger und mächtiger. Und wenn dann solche Menschen erst vollends die Höhe erreicht haben, so ist das freundschaftliche Gefühl bei jedem schon so weit ausgedehnt und verstärkt worden, dass solche Menschen oft, wenn sie es auch wollen, dennoch nicht können, sich länger gegenseitig unfreundlich zu begegnen. Sind die Gemüter härter, so lassen dann solche Geister auf einem hohen Berge über zwei solche gegenseitigen Feinde ein tüchtiges Ungemach kommen, dass darob beide in augenscheinliche Lebensgefahr geraten. Dieses ist dann ein Universalmittel, welches lange Feindschaften gar leicht mit einem Schlage in die intimste Freundschaft verwandelt. Dass solches unfehlbar richtig ist, soll euch ein anderes Beispiel vollgültig zeigen. Dass zum Beispiel bei großen Elementarrevolutionen, als das sind große, verheerende Ungewitter, große Überschwemmungen und noch andere derlei Erscheinungen, selbst die reißendsten Tiere wie Tiger, Löwen, Hyänen, Bären, Schlangen so sanft und vertraulich werden, dass sie sich gleich den Tauben unschädlich und überaus sanftmütig zu den Menschen und zu den anderen zahmen Tieren gesellen? Könnet ihr aus den verschiedensten Erfahrungen, welche zu allen Zeiten gemacht worden sind, zuversichtlich entnehmen? Ich mache euch nur auf einen solchen ähnlichen Fall aufmerksam, und zwar auf denjenigen, welchen ihr bei der Überschwemmung der euch bekannten Stadt Lyon in Frankreich sicher werdet gelesen haben. Wenn demnach solche Lebensgefahren, sogar solche reißenden Tiere, freundlich stimmen, so werden sie solches wohl auch unter Menschen zu Wege bringen und besonders sicher auf den Gebirgshöhen, wo die Gemüter von den Friedensgeistern im Geheimen tätigst bearbeitet werden. Entnehmet diesem Beispiel, wie die Berge reden. Zum fleischlichen Ohre reden sie freilich nicht, aber desto vernehmlicher zum Ohr des Geistes. Wie reden aber die Berge noch weiter? Und was reden sie? Seht, es lebt oft hier und da in der Tiefe ein eingeschrumpftes Gemüt, das weiter keinen Sinn hat, als nur seinen Magen mit allerlei Speise und Trank zu stopfen und sich darauf irgendwo auf ein weiches Lager niederzulegen und in seiner behaglichen Dummheit den Fraß auszuschlafen. Solche Menschen kennen von meiner Macht, Kraft und Gewalt oft kaum mehr als die Kinder im Mutterleibe, und es gereicht ihnen schon zum großen Ruhme, wenn sie es nur so weit gebracht haben, dass sie schlechtweg meinen Namen auszusprechen imstande sind. Wenn solche Menschen dann einmal von irgendeinem wohltätigen Freunde auf einen bedeutenderen Berg mitgezogen werden, so ist das auch der erste Augenblick ihres ganzen Lebens, in welchem sie erwachen, sich da umsehen und schauen, dass Gott, den sie sonst nur so schläfrig ausgesprochen haben, ein bisschen größer und mächtiger sein muss, als er von ihnen bis auf diesen Augenblick gedacht wurde. Dass dieses ebenfalls wieder seine Richtigkeit hat, bekundet ja das auf das Klarste, dass fürs Erste Gebirgsfreunde gewöhnlich sehr sanfte Menschen sind. Jene aber, welche früher höchst träge und einsilbig waren, werden hernach gesprächig und wissen eine Menge zu erzählen, was alles ihnen bei der Besteigung eines solchen Berges vorgekommen ist. Seht, wie all hier die Berge wieder reden. Sie sind somit die besten Sprachmeister und Zungenlöser für solche Menschen sogar, denen es nicht selten zur Last ist, ihren eigenen Namen auszusprechen. Der Grund liegt auch hier in der Erweckung des Geistes, durch welche denn auch die Seele und der Leib belebter und tätiger werden. Wie reden denn die Berge noch? Es gehen zum Beispiel einige wissbegierige Menschen auf die Höhen so mancher Berge, finden da nicht selten sogenannte Naturseltenheiten, wie da dergleichen sind Muscheln, die da oft in einem oder anderen Felsen stecken, oder sie finden versteinerte Knochen, oder sie finden eine diesem oder dem anderen Berge durchaus nicht eigentümliche Steingattung, oder sie finden verschiedene seltene Pflanzen und dergleichen noch eine Menge. Bei solchen Auffindungen sagen ihnen dann die Berge: Seht, da wo ihr die Muscheln gefunden habt, ist einst sicher Wasser gestanden. Wo ihr die versteinerten Knochen gefunden habt, waren dereinst üppige Fluren und dichte Wälder, auf und in denen die großen Tiere, von denen die riesigen Knochen zeugen, hinreichendes Futter fanden. Da, wo ihr fremdartige Steine findet, sind irgend große Elementarrevolutionen vor sich gegangen, durch welche diese fremden Körper dahergeschleudert worden sind. Allwo ihr aber besonders schöne, wohlduftende und eigentümliche Pflanzen findet, da möget ihr euch daran erinnern, dass fürs Erste diese Pflanzen noch fortlebende Überreste einer vorzeitlichen Vegetation sind und daher auch kräftiger und wohlduftender sind, denn diejenigen, die da schon gewaltig degeneriert, einförmig die Ebenen und Täler zieren. Seht, also reden die Berge wieder und enthüllen und eröffnen vor den Augen dieser Wissbegierigen das große Geschichtsbuch der Vorzeit und sagen ihnen, wie es einst ungefähr noch ausgesehen haben. Hier sind somit die Berge die besten und zuverlässigsten Lehrer großer Welt- und Naturbegebenheiten und zeigen ihnen im Geheimen, wie unergründlich meine Wege und wie unerforschlich meine Ratschlüsse sind. Dadurch werden solche bei sich oft etwas aufgeblasenen Gelehrten sehr bedeutend gedemütigt. Und welche Predigt ist wohl besser als diejenige, welche die Demut predigt?